Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Personalbedarf. Wie viel Personal braucht man eigentlich, um Patientinnen und Patienten angemessen zu versorgen? Welchen Maßstab sollten wir dabei anlegen? Und gibt es eine Möglichkeit, den Bedarf nach transparenten Kriterien zu ermitteln? Darum geht es in dieser Folge.
So, wir wollen heute über Personalbedarf sprechen, über ein ärztliches Personalmessungssystem der Bundesärztekammer. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, es geht jetzt hauptsächlich oder auch ausschließlich um Personalbedarf in Kliniken, ist das richtig?
Richtig.
Mhm. Und als Patient und auch als Mensch, der mit vielen Ärzten spricht, also nicht nur beruflich, auch privat, ich habe viele Freunde, die Ärztinnen und Ärzte sind, würde ich sagen, der Personalbedarf ist immens. Besteht denn darüber jetzt nicht weitestgehend sowieso Einigkeit?
Ja, das auf jeden Fall, nach dem Motto, man kann nicht genug Personal haben.
Ja.
Nein, das Problem besteht ja darin, dass die wirtschaftlichen Ressourcen endlich sind. Mhm. Übrigens nicht nur die wirtschaftlichen, auch die personellen zunehmend. Wir haben ja Fachkräftemangel an eigentlich aller Orten und in fast allen Branchen. Und bei der Fragestellung, wie viel Geld will und muss man denn ausgeben für Personal, in diesem Falle ärztliches Personal, für eine vernünftige Patientenversorgung, um die sicherzustellen. Und das ist etwas, darüber kann man dann lange diskutieren. Und das ist meistens, geschieht das so aus der Hand. Auch so und so viel und so und so viel. Und das zu verlassen, also einzusteigen mal in einen Diskurs zu diesem Thema, der sachbezogen ist. Der inhaltlich begründet ist, wo man sagen kann, was gibt es überhaupt für Aufgaben in einer internistischen Station der Gastroenterologie als Beispiel. Ja? Was gibt es da für grundsätzliche, unterschiedliche Dinge, die von Ärzten und Ärzten getan werden müssen? Und dann hat man bei dieser Frage, der Bearbeitung dieser Fragestellung, das ist erstaunlich, nicht in dieser einen Abteilung, aber über alles hinweg innerhalb des stationären Arbeitens, 105 verschiedene Dinge gefunden, die von Ärztinnen und Ärzten gemacht werden müssen.
Okay. Ja? Also einzelne Tätigkeiten.
Einzelne Tätigkeiten, spezifische einzelne Tätigkeiten. Und die hat man dann versucht, auch quantitativ zu fassen. Wie lange dauern die? Was braucht man für eine Ausbildung? Kann die von jedem gemacht werden? Was braucht man für eine Qualifikation dann dafür? Wie kann man die erwerben? Und was ist sonst noch an Umgebungsdingen notwendig, damit die erbracht werden kann? Und so weiter und so fort. Und aus dieser relativ detailtiefen und hochdifferenzierten Betrachtung des ärztlichen Aufgabenspektrums formuliert man jetzt für die sehr unterschiedlichen Bereiche und Fachgebiete und Fachabteilungen eben eine Personalanzahl ärztlichen Personals, die man dann begründetermaßen für notwendig und erforderlich hält, um mit dem ausreichenden Maß an Sorgfalt, Zuwendung und vernünftiger Erbringung der medizinischen eigentlichen ärztlichen Leistung, um die sicherzustellen und darstellen zu können. Und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Fälle werden in so einer Abteilung gemacht, wie groß ist die, ich sag mal, wie viele Gastroskopien werden da gemacht und müssen da gemacht werden und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die variieren. Also man bezieht sich sozusagen mit dieser Zahl von Ärztinnen und Ärzten, die man dann für das Spektrum als Ganzes, das Leistungsspektrum, braucht einmal auf die Tatsache, dass man das Leistungsspektrum abbilden können muss, grundsätzlich. Und dann steht es natürlich auch in Relation zu der Anzahl von vorgenommenen Leistungen.
Klar, und was ich jetzt aber toll finde ist, also jetzt hat man sozusagen dieses Personalbemessungssystem, wie Sie es ja gerade erklärt haben, aus ganz knallhart empirischen Daten. Natürlich, man muss Mittelwerte bilden, man muss Vorräte haben, auch wenn jetzt gerade kein Patient reinkommt und so. Das ist alles klar. Aber auf der einen Seite steht diese knallharte Empirie und das Erfahrungswissen.
Ja.
Und trotzdem hat das Ganze ja auch eine, ich sag mal, vielleicht philosophische Komponente. Denn, und das finde ich ganz schön, ich habe gelesen, es gibt ein ganz klares Ziel jetzt von Ihrem Bemessungssystem, nämlich Patienten- und aufgabengerechte ärztliche Personalausstattung. Also es soll um Patientengerechtigkeit gehen und Aufgabengerechtigkeit.
Darum ist es eben von Bedeutung, dass dieses Instrument von der Ärzteschaft in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Fachgesellschaften erbracht wird. Jedes Fach hat ja seine Eigenheiten und Besonderheiten, die sich dort auch wiederfinden werden. Und auch jetzt schon wieder finden. Und dass man das mit dem Blick der ärztlichen Lebenserfahrung noch garniert und bearbeitet, macht es ja eben zu einem ganz besonderen Instrument.
Also, jetzt gibt es zwei Dimensionen. Patientengerecht, ist klar, der Patient soll gut versorgt werden, der soll nicht allzu lange warten, vor allem soll nicht übersehen werden, was er vielleicht hat, was man mit ihm machen muss. Aufgabengerecht heißt, die Leute sollen eben genug Zeit haben für nicht nur eine Anamnese, auch für eine Behandlung, für eine Nachsorge und so weiter. Jetzt ist noch nicht die Rede davon, dass man den Ärztinnen und Ärzten auch ein gutes Berufsumfeld bieten kann oder will. Würden Sie sagen, wenn die ersten beiden Punkte erfüllt sind, dann hat der Arzt automatisch auch ein Umfeld, in dem er eine gute Work-Life-Balance
hat? Nicht total automatisch, aber einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit. Und es sind sehr wesentliche Voraussetzungen erfüllt, damit das so ist.
Ja.
Das würde ich in jedem Falle schon auch feststellen.
Okay. Sehr gut. Wir reden gleich noch über das System. Das ist im Moment ja im Testbetrieb und so. Aber ich würde jetzt mal sagen, also was wir jetzt besprochen haben, klingt für mich wie ein Neudeutsch-No-Brainer. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass irgendetwas dieser angemessenen Personalausstattung, die dann errechnet wird, entgegensteht. Außer vielleicht kommerzielle Gründe, wenn die Betriebswirtschaftler da sind oder die Leute, die beteiligt sind an Kliniken und die sagen, ist ja schön und gut, wenn die Patienten gut versorgt werden, aber in erster Linie wollen wir und unsere Aktionäre gut versorgt werden. Ist das so? Sind das die Interessen, die dagegen stehen?
Also es stehen zumindest mal die Interessen derjenigen dagegen, die versuchen, einen möglichst großen ökonomischen Erfolg eines Klinikums im Wesentlichen dadurch zustande zu bringen, dass sie ein sehr schlankes Personalkonzept fahren. Mhm. Und alle die, die auf diesem Wege sind und die mit dieser Herangehensweise Klinikmanagement betreiben, die wollen natürlich, dass möglichst viele ärztliche Leistungen abrechnungsfähig erbracht werden mit möglichst wenig ärztlichem Personal. Und da wir ja schon feststellen, oder wie wir wissen, das Budget der Pflegekosten inzwischen ja wie ein durchlaufender Faktor im Rahmen der Klinikvergütung behandelt wird, also Kosten für Pflege werden 1:1 durchlaufend vergütet. Mhm. Das hat man bewusst getan, um den Kliniken an dieser Stelle diesen ökonomischen Druck zu nehmen. Mhm. Man hat nämlich im Wesentlichen in den letzten 2 Jahrzehnten nach Einführung der DRGs Pflegepersonal abgebaut. Mhm. Und gesagt, die erbringen ja keine ärztliche Leistung, die sind für die DRG nicht so wichtig. Wenn wir die Behandlungspauschale einlösen und einfordern wollen, dann müssen wir im Wesentlichen Ärztinnen und Ärzte haben, die die ärztliche Leistung erbringen. Und die Pflege müssen wir so schlank und so rudimentär darum organisieren, wie es eben geht, mit dann dem feststellbaren Wahnsinnsarbeitsdruck, der in der Pflege entstanden ist. Mhm. Und der hat dann die Beteiligten, ich glaube unter ihren Spanzeiten, dazu motiviert, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Klinikfinanzierung und des Krankenhausentschädigungsgesetzes und Entgeltgesetzes die Pflegekosten ausgegliedert und gesondert vergütet werden und 1:1 vergütet werden, so wie sie anfallen. Mhm. Das hat auch schon durchaus Wirkungen gezeigt in einem Krankenhaus, in dem die Zahl der Pflegenden dort wieder gestiegen ist, so schwer es auch ist, sie zu bekommen, weil es eben ein ziemlich leergefegter Arbeitsmarkt ist. Und das ist die Situation, die wir im pflegerischen Bereich jetzt haben. Und nun ist die ärztliche Sorge, und die halte ich für berechtigt, dass man jetzt daran geht und sagt, naja, wo bleibt denn jetzt so die Möglichkeit? Dann müssen wir zusehen, dass wir mit weniger Ärzten die gleiche Leistung oder besser sogar noch mehr Leistung produzieren. Mhm. Also gehen wir an die ärztlichen Kontingente, Personalkontingente ran. Und um dem auch etwas entgegenzusetzen, ist unter anderem auch dieses Instrument entworfen. Und wenn jetzt sozusagen, wir würden uns ja sogar wünschen, dass es gesetzlich implementiert würde im Rahmen der Krankenhausfinanzierung Novelle, aber das muss man abwarten, ob das ein Wunsch ist, der Erfüllung findet. Aber es würde jedenfalls, wenn es denn zur Anwendung käme, all denen, die mit diesem Blick da dran gehen, natürlich einen Spaß verleihen. Weil wir ziemlich klar und ärztlich, inhaltlich, medizinisch begründet sagen könnten, wir brauchen so und so viel, weil das und das gewährleistet sein muss, dass das erbracht und in dieser Zeit vernünftig gemacht werden kann. Und wir können insofern nicht zustimmen und es auch nicht als verantwortungsbewusst ertragen, dass ihr das mit jetzt deutlich weniger tun wollt. Kommt noch eins hinzu, ergänzend. Das Patientenrechtegesetz soll nochmal eine Revision unterzogen werden. Da sollen ein paar Veränderungen vorgenommen werden. Und es ist durchaus denkbar, dass im Hinblick auf die Verantwortung von organisatorischer Verantwortung von Klinikgeschäftsführung auch gewisse Verantwortlichkeiten nochmal neu beschrieben und definiert werden. Der Gestalt, dass man sich vorstellen kann, dass wenn eine Klinikgeschäftsführung auf ganz schlanke ärztliche oder personelle Strukturen drängt und diese dann zu Behandlungsfehler führen oder zumindest sehr nahelegen oder auch sogar nachweisbar mitverantwortlich sind oder primär verantwortlich sind für einen Behandlungsfehler, weil einfach das schlechterdings nicht lösbar und machbar war, unter den zur Verfügung gestellten Mitteln, personellen Ressourcen, dass da auch eine rechtliche, haftungsrechtliche Mitverantwortung besteht. Das wäre nochmal eine spannende Entwicklung.
Das ist, würde ich sagen, dann mal ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Ich habe auch gerade überlegt, als Sie erzählt haben, die Leute, die eben vielleicht auf so diese extreme Profitmaximierung aus sind, wenn die sich dann nicht mehr so engagieren im Medizinwesen, vielleicht sind wir da alle gar nicht traurig. Nicht? Wenn jemand so eine Heuschreckenmentalität hat, vielleicht ist es besser, dass er in anderen Branchen investiert. Ja.
Also jedenfalls ist der Medizinbetrieb, das Gesundheitswesen keine Geige. in der Branche.
Ich glaube, ganz kurz sollten wir DRGs nochmal erklären, für einige, die zuhören.
DRGs sind diagnosebezogene Fallpauschalen. Das heißt, es wird ein Krankenhaus behandelt, eine Blinddarmentzündung oder eine Lungenentzündung oder eine Tumorerkrankung. Und es gibt für diese diagnostische Einheit oder für diese spezifische Erkrankung ein bestimmtes Entgelt, eine Pauschale, die unterliegt Variablen, das wird jetzt hier zu weit führen, wodurch diese Variablen beeinflusst werden, dann auch die Schweregrad und Alter und Komorbidität und verschiedenste andere Dinge. Und dann kommt ein Wert heraus und den löst das Krankenhaus und erhält es für diese Behandlung. Und das war der Versuch vor 20 Jahren, dass man wegkam von der Tatsache, dass man jeden Tag für ein Pflegebett oder ein Krankenhausbett einen bestimmten Betrag, 550 D-Mark oder was, als Pflegepauschale oder als Tagespauschale bezahlt hat. Das hatte zur Folge, dass die Anreize natürlich so eingestellt waren, dass man möglichst viele Betten besetzt hielt und die Leute möglichst lange da drin ließ. Das wurde ja bezahlt. Und dann, wenn dann einer am Freitag vielleicht hätte nach Hause gehen können, dann fand sich immer ein guter Grund, dass er vielleicht doch bis Montag noch ein bisschen im Krankenhaus blieb. Und dadurch hatten wir sehr lange Liegezeiten in Deutschland und eine schlechte Anreizstruktur. Und dann hat man sich überlegt, wie können wir denn die Anreizstruktur besser gestalten. Und dann hat man sich an schon damals stattfindenden theoretischen Überlegungen von Gesundheitsökonomen orientiert und gesagt, ja, dann sollten wir doch eigentlich die Behandlung der Erkrankung bezahlen. Und dann ist natürlich klar, eine schwere Erkrankung wird höher bezahlt als eine leichte und die mit viel Aufwand verbundene Behandlung muss teurer sein als eine, die schnell und mit wenig Aufwand zu lösen ist. Und so ist das System der Fallpauschalen, der diagnosebezogene Fallpauschalen entstanden. Und da hat man gesagt, es ist relativ egal, ob der 3 oder 5 oder 8 Tage da ist. Man kriegt mehr oder weniger cum grano salis das gleiche Geld. Auch das ist nicht ganz richtig. Auch da gibt es über die Liegezeiten betrachtet auch noch wieder kleine Variationen. Aber auch die lassen wir mal weg. Tendenziell wurde dann der Anreiz gesetzt, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel zu behandeln, weil jede neue Pauschale wieder neues Geld brachte.
Und Menschen wie ich, die dann schon ältere Verwandte öfter mal in Kliniken bringen und davon abholen, haben dann den Eindruck, dass es dann eher zu der umgekehrten Mentalität gekommen ist, so nach dem Motto, nähen Sie dann zu Hause selber zu, ne?
Ja, alles Gute. Das nannte man damals die sogenannte englische Entlassung, weil blutig. Ja, das englische Steak ist blutig, ein bisschen salopp im Jargon der Ärzteschaft. Und das konnten wir auch deutlich beobachten.
Ja.
Ja, da wurden also Menschen entlassen mit einem noch übrig gebliebenen Behandlungsbedarf deutlich größeren Umfangs, als das noch bis vor Ende dieser oder Beginn dieser Regelung der Fall gewesen ist. Und wie es immer ist, das Richtige liegt meistens in der Mitte.
Sie haben es gerade schon gesagt. Sie wollen eigentlich, dass dieses System im Rahmen der Krankenhausreform verbindlich werden soll.
Ja.
Und jetzt ist die große Frage, wie stehen die Chancen dafür?
50-50, würde ich sagen.
Okay.
Ja, also es hat schon mal Eingang gefunden, zumindest in die Begründungstexte, die jetzt aktuell zu den vorliegenden Entwürfen der Krankenhausstrukturreform, Gesetzesentwürfen existieren. Das sind ja alles noch sehr rudimentäre Papiere, die noch keinen wirklich tatsächlichen gesetzgeberischen Charakter haben, also noch nicht irgendwie Referentenentwurf oder Kabinettsentwurf darstellen. Davon sind wir noch ganz weit entfernt. Aber in diesen kursierenden und diskutierten Entwürfen, die mit einer gewissen Regelhaftigkeit überarbeitet werden, immer wieder in den politischen Raum gespielt werden, da taucht dieses Instrument auch mit seinem richtigen Namen, Ärztebemessungssystem der Bundesärztekammer, auf. Und das ist schon mal ein kleiner Schritt nach vorne. Und dann ist der Weg dazu, dass man es vielleicht in das Gesetz an einer bestimmten Stelle mit hinein verordnet, gar nicht ganz unwahrscheinlich. Also insofern haben wir durchaus eine gewisse Hoffnung.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass das jetzt sozusagen ja mit einem sehr guten empirischen Ansatz, aber auch mit einem Testbetrieb überprüft, dieses System sich quasi ergibt aus der Empirie, dass man natürlich auch, die Medizintechnik wird sich erinnern, KI-Unterstützung und was natürlich es nicht alles gibt.
Ja.
Das heißt, man könnte ja im Prinzip dann auch gleich sagen, alle paar Jahre wird nach guten Kriterien das neue upgedatet.
Also das ist ein lernendes System, was auf gar keinen Fall gleich bleibt, definitiv nicht. So ist es auch angelegt.
Okay.
Und es wird nicht alle paar Jahre, es wird im Grundsatz jedes Jahr. Also jede Station macht jedes Jahr einmal sozusagen idealerweise den Durchlauf. Und ich glaube, dass das System kontinuierlich einer dauerhaften Veränderung unterliegt und dass man eben mit veränderten technischen oder auch veränderten Bedingungen, unter denen man bestimmte ärztliche Leistungen erbringt und umsetzt, man auch an diesem System arbeitet. Und dann kann es durchaus sein, dass man für die Behandlung derselben, für die Umsetzung derselben Leistungen und Prozeduren vielleicht sogar durch KI und andere Dinge weniger Ärzte brauchen wird, wenn man sich darauf verständigt, das so zu machen.
Also in der Theorie ein sehr faires System für alle, selbst für die Betreiber.
Absolut, das ist ja auch sogar ein System, was man anderweitig, man könnte auch mit diesem System, was sich ja an der einzelnen Leistung, die in einer Station im Krankenhaus erbracht wird, orientiert und darauf sozusagen zurückgreift, feststellen, dass ein Krankenhaus deutlich weniger Leistung macht, weil viele Dinge ambulantisiert worden sind. also in dem Krankenhaus nicht mehr stationär erbracht worden sind. Und dann würde das System unter Umständen ausweisen, dass man zwei Ärzte zu viel hat oder so. Mhm. Ja, das ist eher unwahrscheinlich, aktuell eher denn je.
Aber nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil die Realität
so ist, dass wir eher Überstunden haben. Aber das System als solches wäre auch dazu geeignet, eine solche Form von Controlling durchzuführen und zu sagen, arbeitet ihr eigentlich mit der notwendigen, aber nicht überzogenen Anzahl von Ärzte und Ärzten für das, was er dort tut? Oder passt es?
Ja, und man könnte eben dann auch auf einer vernünftigen Ebene über die Kriterien für diese Errechnung sozusagen diskutieren. Ja,
es versachlicht.
Es gibt nicht den Arzt mehr oder weniger, sondern man redet über Kriterien und dann guckt man am Ende, was rauskommt.
Genau so. Es versachlicht den Diskurs und die Auseinandersetzung darüber extrem und es führt sie zurück auf das eigentliche ärztliche Handeln.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.